Wildnis schafft Wissen. Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
Wo ist denn?
Jetzt bin ich ja fast froh, dass das tatsächlich neben den ganzen Hochtechnischen auch noch ein klassischer Meterstab auch dabei ist. Das ist das Einzige, was ich jetzt auf den ersten Blick an Gerätschaften tatsächlich zuordnen kann, und zwar eindeutig.
Den Kompass hier, den kennt man.
Kompass kennt man auch noch, ja, genau, super. Kurze Erklärung, wir sind jetzt in einem wunderschönen Waldgebiet unterwegs bei Neuschönau und haben uns jetzt einen der hunderten Inventurpunkte gesucht. Wenn manche Personen das Wort Inventur hören, kriegen alle einen großen Schrecken, weil das heißt dann meistens irgendwie sehr, sehr viel zählen, sehr, sehr trockene Arbeit. Kann man jetzt über die Inventur, die hier im Nationalpark durchgeführt wurde, tatsächlich eigentlich klassischerweise nicht sagen. Zumindest seid ihr draußen unterwegs und oft auch in spannenden Gebieten wie hier. Isabel Klein, du warst jetzt viel beschäftigt mit der letzten Waldinventur. War ja auch schon eine ganze Weile her, dass die letzte stattgefunden hat.
Genau, im Sommer 2024 hatten wir den vierten Waldinventurdurchgang hier im Nationalpark und waren von April bis Ende August unterwegs, um alle Punkte aufzunehmen.
Was heißt das genau? Wo liegen die Inventurpunkte und wie viele davon gibt es dann im Nationalpark?
Also es gibt ein standardisiertes Raster über die komplette Nationalparkfläche, wo alle 200 Meter ein Inventurpunkt ist. Und der ist eben markiert mit dieser Rohrmarke, also einem Stein- und Metallrohr unten dran, das im Boden eingeschlagen wird. Und daran erkennen oder finden wir diese Punkte eben wieder. Und basierend auf diesem permanenten Inventurnetz, also wir haben nicht jeden Punkt von diesem Netz aufgenommen, sondern 1054 insgesamt.
Und ich finde es schön, dass du heute extra für den Wildnis schafft Wissen Podcast nochmal in deiner Forscherhandtasche gekramt hast. Also großer Rucksack, wo dann das Inventar, das wir für die Inventur benötigen, reinpasst, und dass du es heute nochmal mitgenommen hast, weil eigentlich ist die Inventur durch. Und wie die Ergebnisse ausgefallen sind, verraten wir euch natürlich gleich und wollen aber euch auch noch ein bisschen zeigen, eben wie so eine Waldinventur hier im Nationalpark funktioniert und was so eine Waldinventur und die daraus gewonnenen Erkenntnisse auch der Wissenschaft dient, um weitere tolle Forschungsprojekte zu starten. Dafür ist die Christine heute mit dabei, Christine Hechtl. Du beschäftigst dich mit einem total coolen neuen Forschungsprojekt hier bei uns im Nationalpark, nennt sich AI-Klima. Wir sprechen hernach noch dezidiert darüber, was genau du machst, aber vielleicht schon mal ein kleiner Teaser, ein kleiner Vorgeschmack, was das ganze Projekt ganz grob umfasst.
Genau, also es ist ein Interreg-Projekt, das heißt, es wird gefördert durch die EU, wo wir auch mit anderen Partnern zusammenarbeiten, also der LMU und der Südböhmischen Universität in Budweis. Und unser Ziel ist es quasi mit Fernerkundungsdaten und KI so eine Waldzustandskarte zu erstellen, wo man dann auch sieht, okay, die Waldbestände sind vielleicht stärker bedroht als andere und wie kann man die dann auch stärken in Zukunft.
Also die Wälder fit machen für die Zukunft, sprechen wir dann gleich noch drüber. Isabel, zurück zu dir. Ich finde es ja erst einmal schön, dass wir heute nur Mädels sind. Haben wir ja in der Forschung tatsächlich auch nicht so oft. Auch noch relativ stark Männer dominiert ja im Wald und erst recht. Lass uns mal ganz kurz über das sprechen, was wir jetzt eben vor uns haben. Wir haben jetzt hier diesen Mittelpunkt, also dieser Marker, diese Messmarke unten, die hier quasi die Mitte, was du erklärt hast, dieses Inventurplots hier anzeigt. Drüber steht schon eine große schwarze Stange mit oben irgend so einem komischen Teil. Was ist jetzt das genau?
Das ist das GNSS-Gerät.
Das GPS in genau.
Genau. Und damit vermessen wir eben die exakte Position der Rohrmarke ein oder des Mittelpunkts von der Inventur. Und diese Position ist eben für uns sehr wichtig, wenn wir die Waldinventurdaten mit den Fernerkundungsdaten verschneiden möchten, weil hier ja es eben wichtig ist, dass die Daten übereinander liegen und wir da keinen räumlichen Versatz haben. Mhm. Genau. Also das ist das Erste, was wir aufbauen. Und dann haben wir noch
so einen blauen Stock, der sieht fast aus wie so ein Wanderstock.
Genau, der ist nur leider nicht so stabil wie ein Wanderstock.
haben.
Genau, und der ist auch auf diesem Mittelpunkt. Und hier platzieren wir einen Transponder, mit dem wir über Ultraschall Distanzen messen können. Das heißt, der ist einfach im Mittelpunkt und wir können dann mit dem Handgerät zum Beispiel zu einem Baum gehen und dann die Distanz von dem Baum zum Mittelpunkt messen.
Was bauen wir noch alles auf?
Hier im Mittelpunkt brauchen wir erstmal nichts mehr. Wir haben aber noch andere Geräte dabei, zum Beispiel dieses Umfangmaßband. Mhm. Und damit kann man eben den Brusthöhendurchmesser der Bäume messen. Was haben wir noch? Einen Kompass haben wir hier. Damit können wir einmal die Ausrichtung des Hangs messen und den Winkel von jedem Baum zum Inventurmittelpunkt. Und dadurch können wir eben Positionen von den Bäumen festhalten, weil wir dann den Winkel haben und die Distanz. Und so können wir uns das praktisch auch auf einer Karte darstellen, wo welcher Baum in diesem Inventurkreis positioniert ist.
Ob er schief steht oder gerade. Genau, und wie dick der Stamm ist, wenn man dann den Brusthöhendurchmesser, warum Brusthöhe?
Also es ist auf 1,30 Meter definiert und das ist dann eben meistens die Brusthöhe.
Und wie immer in der Forschung muss man immer so einen gewissen Standard irgendwo mal festlegen, damit die Daten dann einfach vergleichbar mit anderen Daten, anderen Messdaten werden. Oh ja, da gibt es ja noch ein größeres Maßband jetzt.
Genau, wir haben noch ein Maßband, ich glaube das ist 20 Meter lang, 50 sogar. Wir brauchen aber nur 12 Meter davon und das legen wir aus nach Norden, Südosten und Südwesten. Dafür brauchen wir auch den Kompass, um die Ausrichtung herauszufinden. Und dann nehmen wir dann Bodenvegetation auf, Verjüngung und liegendes Totholz auf diesen Transekten.
So wie wir jetzt dann hier gleich Inventur machen, hat man es eigentlich schon immer gemacht.
Genau. Also ist eigentlich alles sehr klassische Aufnahmemethoden. Ich glaube, das Modernste, was wir dabei haben, ist vielleicht das Tablet. Also, dass wir die Daten nicht mehr auf Papier schreiben und danach vielleicht abtippen, sondern dass wir es direkt digital erfassen. Aber ansonsten sind es die ganzen klassischen Messungen. In dem Inventurkreis nehmen wir die Bäume auf, also sowohl lebende als auch abgestorbene Bäume. Egal, ob die jetzt ganz sind oder eben wie hier jetzt zum Beispiel so eine Stubbe, die wird auch aufgenommen. Entscheidend ist nur, dass sie mindestens einen Durchmesser von 7 cm haben. Und wir haben eben um diesen Inventurmittelpunkt 3 konzentrische Probekreise und die haben jeweils eine BHD-abhängige Aufnahmeschwelle. Also in dem kleinsten Kreis, der hat einen Radius von fast 4 Metern, nehmen wir alle Bäume mit mindestens 7 cm auf. Mhm. Bis 6,92 Meter, dann nur noch mindestens 12 cm Durchmesser und in dem größten nur 30 cm. Um einfach den Aufwand etwas zu reduzieren.
Auch wenn du immer, zum Beispiel mit Christine, immer zu zweit unterwegs seid, ist das doch ganz schön aufwendig. Wie lange dauert dann so eine Inventur? Wie lange warst du jetzt rein mit den Datenerhebungen draußen im Gelände beschäftigt oder halt in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen hier?
Ja, also wir haben ja Mitte April angefangen bis Ende August, aber es waren mehrere.
Also 24?
Ja, 24, genau. Aber es waren immer mehrere Teams unterwegs, also immer Zweierteams. Je nach Kapazität waren so zwischen 3 bis 6 Inventurteams draußen. Aber man schafft halt am Tag so 2 bis 3 Punkte. Also mehr, vielleicht mal 4, wenn sie irgendwie nah beieinander liegen oder wenig Bäume da sind, dann geht es auch schneller. Aber ja, man braucht schon sehr viel Zeit. Aber die Inventur an sich liefert halt doch noch sehr detaillierte Informationen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir diesen Aufwand eben machen, um diese Daten aufzunehmen.
Und ich glaube, es war ja die erste große Inventur seit über 20 Jahren im Nationalpark. Und bin schon gespannt, was wir dann heute herausfinden, wie sich der Wald im Laufe dieser 20 Jahre hier im Nationalpark verändert hat. So, und damit wir überhaupt eine Aussage dazu treffen können, Maßband raus. Und los geht's, oder? Also mit was fangen wir jetzt an? Jetzt müssen wir quasi die...
Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den Bäumen an.
Okay.
Und
das Offensichtlichste.
Genau. Und wir starten hier jetzt mal im Tablet. Da müssen wir jetzt erst die Nummer von unserem Punkt eingeben. Und dann gibt es hier so ein paar allgemeine Infos. Zum Beispiel, dass wir den Punkt überhaupt wieder gefunden haben. Weil es kann auch mal sein, dass man ihn nicht wiederfindet. Und dann muss man ihn neu einmessen.
Weil es sich dermaßen verändert hat oder einfach weil die...
Nee, weil die Rohrmarke, ich meine, nach 20 Jahren, dann fällt da irgendwie ein Baum drüber oder Laub oder es kommt auch mal vor, dass er irgendwie von Wildschweinen ein bisschen vergraben wird. Manche waren auch irgendwie zerbrochen, aber ja, die meisten haben wir wieder gefunden. Und vor allem die Einmessung von vor 20 Jahren war natürlich auch nicht so genau. Das heißt, der Suchradius ist immer relativ groß. Genau.
Aber den haben wir ja Gott sei Dank gefunden. Er war jetzt ja auch nicht dermaßen abseits
dann gebe ich mal das Tablet an Christine.
So, weiter. Christine?
Die Agentur ist ja auch immer,
also Teamwork,
immer,
ja.
Immer in zweier Teams, ja. Weil es dadurch dann doch einfacher ist, wie wenn man messen und eintippeln muss. Dann ist die erste Frage, also wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Buche vor uns.
Ja, wunderschöne Buche.
Und da ist hier jetzt die erste Frage nach der Veränderungsklasse. Und die bezieht sich darauf, dass wir von der Inventur 2002 auch noch die exakten Positionen der damals aufgenommenen Bäume haben. Mhm. Das heißt, wir sehen auf dieser Stammfußkarte, das ist praktisch eine Karte mit dem Inventurmittelpunkt und dann der Position der einzelnen Bäume, sehen wir, dass diese Buche damals schon vorhanden war. Mhm. Das heißt, die ist jetzt zugewachsen, also Veränderungsklasse Zuwachs. Okay. Wenn die jetzt abgestorben wäre, würden wir eben Mortalität angeben. Wenn der Baum damals noch nicht aufgenommen wurde, dann war der eben damals noch zu dünn, um in die Inventur zu fallen. Oder in den Aufnahmekreis zu fallen. Das heißt, der ist dann in der Zeit neu eingewachsen.
Hat sich quasi verjüngt.
Genau. Dann kommt als nächstes der Baumzustand. Da haben wir eben einen lebenden ganzen Baum. Wir könnten jetzt aber auch lebendes Teilstück angeben, wenn zum Beispiel die Krone irgendwo abgebrochen wäre oben. Mhm. Dann können wir auch tote Bäume auswählen, also toter ganzer Baum oder dann tote Stubben. Und als erstes messen wir dann den
Azimut.
Den Azimut, genau, den Winkel vom Inventurmittelpunkt zum Baum.
Okay, jetzt ist der Kompass gerade raus.
Und wenn ich da jetzt eben durchschaue, dann sehe ich dieses 360-Grad-Maßband und der ist jetzt hier bei 15 Grad.
Okay.
Und wenn wir dann praktisch diese Karte haben, dann kann man die nach dem Grad und der Distanz platzieren. Als nächstes kommt dann die Stamm-ID, also wir vergeben Nummern. Und da haben wir auch eine Kreide hier dabei, mit der wir die Nummer auch einmal an den Baum schreiben, weil bei vielen Bäumen verliert man auch irgendwann den Überblick. Und wenn man
welchen hat man schon gehabt und welchen nicht? Ja, ja.
Ja, und dann ist es eben einfacher, okay, man hat ihn schon gemessen oder man hat ihn vergessen und ich schreibe jetzt mal eine Nummer hin.
Eine 1?
Genau.
Machen wir jetzt mal.
Und das ist eben so ein Wachsstift, der wäscht sich dann im Laufe.
Mit der Zeit, also der hält nicht bis zur nächsten Inventur.
Nee.
Okay, das ist jetzt unser Baum Fall 1, Baum ID 1.
Genau, hier können wir jetzt noch die Nummer des Baumes in der Inventur 2002 eintragen, also dass wir wirklich diese Verknüpfung haben der Bäume. Und das ist eben wichtig, um zum Beispiel Mortalitätsprozesse oder eben den Zuwachs zu berechnen, weil wir dann wirklich die Bäume von damals heute zugeordnet haben.
Also sprich, wie viele Bäume mehr sind quasi seit dem letzten Mal dazugekommen oder wie haben sich die verändert? Sind sie größer geworden oder abgestorben oder was ist mit denen passiert? Genau, Baumart kann man auch eingeben. Also das erkenne ich auch, das war eine Buche.
Und dann
den lateinischen Namen kann ich nicht aussprechen.
Pagus sylvatica.
Aber ich bin ja auch froh, ihr seid so die Experten, ihr müsst es wissen.
Ja.
Ich brauche das Gott sei Dank nicht wissen.
Genau, und dann messen wir die Distanz von dem Baum zum Inventurmittelpunkt und dann nehmen wir eben dieses Vertex-Messgerät mit und messen einmal die Distanz. Das sind 2,42 Meter.
Steht der Baum jetzt entfernt von unserem Plot-Mittelpunkt?
Als nächstes dann die Höhe.
Die Baumhöhe.
Genau, dazu muss man aber ein ganzes Stück weggehen von dem Baum und kann dann auch mit diesem
Vertex. Jetzt kriegen wir Genickstarre und
Höhe messen.
Schätzt 20, 30 Meter. Ja.
Ja,
so was
stimmt
in die Richtung?
So 25. 28 würde ich
28?
Sagen.
28? Sollen wir nachprüfen, wer recht hat? Bis wohin messen wir dann wirklich bis zum letzten Ast hoch, der dann?
Ja, also bis zur Kronenspitze. Also bei den Nadelbäumen ist das natürlich einfacher zu sehen. Bei den Laubbäumen ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Aber man muss halt eben schauen, dass man wirklich ein gutes Stück weggeht und dann auch ein bisschen schaut, wo man die Krone.
Das machen wir jetzt kurz, weil mich das echt interessiert. Wie hoch?
Ja, ein Stück.
Müssen wir schon noch, ja.
Ist okay.
Kann ich natürlich mit dem Wind heute auch gar nicht so einfach, weil der ziemlich schaukelt. Okay.
Hier Menü Höhenmessung auswählen. Und dann muss ich die Spitze anpeilen. Da kann man auch immer so 2-3 Messungen machen.
Ja, weil der Baum bewegt sich auch. Ha!
Ja.
Doch über 30.
31,8 Meter, sagt sie jetzt.
Na gut.
Genau.
Doch über 30 Meter.
Ja, das täuscht schon, wenn man immer direkt runter steht.
Ja, eben, genau. Schöne Buche, die jetzt auch in die Inventur mit aufgenommen wird. Ja, apropos Buche, die Ergebnisse der Waldinventur sind ja schon da.
Ja.
Und da habt ihr ja auch festgestellt, dass tatsächlich die Buche, was das Holzvolumen insgesamt angeht, ja auch deutlich zugenommen hat und jetzt so die quasi die größte Masse an Holz im Nationalpark jetzt ausmacht.
Genau. Also wir haben einen Vorrat von 308 Kubikmetern, also Vorratsfestmetern pro Hektar im Schnitt und davon sind 46% Buche und 43% sind Fichte. Also es ist relativ nah noch beieinander. Aber wenn man es vergleicht zur letzten Inventur, da waren fast noch 70% vom Vorrat waren Fichte damals und die Buche hatte so knapp über 20. Da hat sich dann natürlich schon viel verändert.
Ja, ich schätze mal, das hat ziemlich mit dem Borkenkäfer zu tun und den Kalamitäten dazwischen.
Ja, definitiv. Also es hängt mit den Borkenkäfer-Kalamitäten zusammen. Und dadurch, dass jetzt auch die Inventur die 20 Jahre umfasst, hat man auch die Störungen im Rachel-Lusen-Gebiet, die ja zeitlich früher waren, sind da eben auch mit drin noch.
Aber was mich total freut, sieht man hier ja auch, immer wieder dazwischen auch viel Tannenverjüngung. Ja. Und was man auch festgestellt hat, der prozentuale Anteil der Tanne hat ja die letzten 20 Jahre auch deutlich zugenommen.
Also vom Volumen her ist die Tanne jetzt oder hatte die Tanne jetzt einen Anteil von 9%. Also es hat sich fast um 60% erhöht zu 2002. Und ich meine, hier sieht man es jetzt auch schön. Da hat man im Oberbestand alte Tannen und deshalb eben drunter auch die Verjüngung. Wenn man sich jetzt von der Anzahl der Bäume pro Hektar anschaut.
Muss man ja immer klar unterscheiden. Anzahl und Volumen, großer Unterschied.
Ja.
Das ist wirklich die Zahl der Bäume und dann halt das Holzvolumen.
Genau, da wollte ich nur sagen, dass wenn man sich eben die Anzahl anschaut der Bäume, dominiert immer noch klar die Fichte. Wenn ich das aus dem Kopf richtig weiß, sind es 54% eben Fichte. Oder man sieht eben auch, dass es vor allem in den niedrigeren BHD-Stufen ist, also praktisch dünnere Bäume. Und vor allem auch in der Verjüngung ist eben die Fichte dominierend.
Klar, es kommt natürlich viel Fichte nach, da wo einst Fichte stand, weil die Samen im Boden sind und entsprechend dann auch weiterhin diese Baumart dominiert. Wenn man jetzt einmal kurz 20 Jahre vorspekuliert, dann wird wahrscheinlich der Volumenanteil der Fichte möglicherweise wieder deutlich zugenommen haben, weil die ganzen jungen Bäume natürlich an Masse zulegen.
Ja, genau.
Was habt ihr an anderen Baumarten festgestellt? Weil wir sprechen ja hier jetzt überwiegend über die drei Hauptarten, Buche, Tanne, Fichte.
Ja.
Aber es gibt ja auch noch mehr.
Ja, also insgesamt haben wir 20 Baumarten gefunden bei der Inventur. Mhm. Aber eben dominieren Fichte, Buche, Tanne. Dann noch häufiger waren dann Bergahorn, Vogelbeere, Birke. Ja, vereinzelt mal eine Douglasie.
Die eigentlich nicht hierher gehört, ja, wahrscheinlich nur aus der Forstwirtschaft stammt.
Genau, wir haben eine Eiche aufgenommen, dann Moorbirken gab es noch, aber alle sehr selten dann. Und machen auch vom Volumen jeweils ungefähr 1% noch Bergahorn, Vogelbeere und Birke aus, aber die haben da keinen großen Anteil.
Genau. Ja, wobei sich die Verteilung der verschiedenen Arten wahrscheinlich je nach Höhenlage des Inventurpunkts auch stark verändern kann. Ja, sagen wir, je weiter rauf geht in die Hochlagen, umso mehr wird die Fichte wahrscheinlich auch zunehmen, naturgemäß.
Genau, aber in den Tallagen, also in der untersten Zone vom Nationalpark, wo gerade auch so kühlere Täler sind, da dominiert auch die Fichte. Mhm. Und dann eben in der Hanglage haben wir dann den klassischen Bergmischwald mit Buche, Tanne, Fichte. Gerade auch in der unteren Hanglage, die ist so von 750 bis 900 Meter, da hat die Tanne zum Beispiel einen Anteil von 12% am Volumen, das ist ein nennenswerter Anteil oder zumindest im Vergleich zu 2002. Und dann eben in der Hochlage hat man 90% eigentlich Fichte, noch ein bisschen Vogelbeere, eine einzelne Buche mal mit drin oder Birke. Aber das ist auch die klassische Waldgesellschaft dann in den Hochlagen, dieser Fichten-Hochlagenwald.
Ja, genau. Weil, muss man vielleicht einmal ganz kurz erklären, andere Baumarten es aufgrund der immer noch relativ grauen klimatischen Bedingungen hier im Bayerischen Wald ab so Höhenlagen von 1000 Metern wirklich dann zunehmend schwer haben, dass sie die knackigen Winter zumindest in diesen Höhenlagen aushalten.
Ja.
Und da ist halt die Fichte einfach ein Spezialist. So, jetzt haben wir mal ein paar Zahlen hier mit eingestreut, so kurz in die Inventur. Jetzt haben wir die Baumhöhe dieser wunderschönen Buche. Wir waren bei 31,8. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja.
Dann messen wir als nächstes den Durchmesser.
Also den Brusthöhendurchmesser. 1,30. Nehme ich das mal kurz.
Und da muss man eben dieses Maßband nehmen.
einmal rum.
Genau, bei den.
Da brauchst du aber manchmal auch zwei Leute, ja. Weil die sind dann so dick.
Bei den dickeren Bäumen braucht man manchmal Hilfe oder man muss sich eine gute Schwungtechnik erarbeiten, dass man das so rumschmeißen kann. Und dann messen wir hier den Durchmesser und haben jetzt 55,8 cm. Und wir nehmen hier auch immer mit auf, ob der Baum noch Rinde hat oder nicht. Mhm. Weil wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Stubbe aufnehmen, dann könnte ja sein, dass die Rinde schon abgeblättert ist.
Dann wäre
dann
dünn.
Wir das als Zusatzinfo eben oder als weitere Info mit auf.
Mhm. Ja, weil dann ein bisschen Durchmesser verloren geht,
genau, je nach Baum,
wenn die Rinde abfällt. Ja. Dann steht hier noch Schäden.
Genau, da haben wir eine Liste an verschiedenen Schäden, die wir aufnehmen. Also einmal können wir in der Krone zum Beispiel Trockenschäden uns anschauen, also Vitalitätsverlust, da gibt es verschiedene Abstufungen, ob zum Beispiel nur kleinere Äste abgestorben sind oder ein Drittel der Krone.
Rindenschäden,
genau,
Borkenkäferbefall, ja, haben wir jetzt bei einer Buche nicht, aber...
Genau, dann gibt es zum Beispiel noch Schäl- oder Fegeschäden.
Was heißt Fegeschäden?
Fegeschäden sind von Rehwild, also wenn die Böcke ihr... Geweih.
Ah, wenn das Geweih wächst und die Haut vom Geweih runter muss, dann reiben die sich an so Bäumen. Okay.
Dann kommen noch die Mikrohabitate, also Baummikrohabitate, kleinste Lebensräume am Baum. Mhm. Und da haben wir eben auch einen Katalog an verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Höhlen oder Stammverletzungen, dann Epiphyten, also verschiedene Pilzfruchtkörper, Moose oder Flechten. Wir schauen auch nach Vogelnestern. Da haben wir jetzt nicht, also es ist selten, dass man da welche findet. Aber genau, man schaut sich dann eben den Baum einmal im Detail an.
So ein paar Flechten haben wir dran, unten am Stamm, ein paar Moose.
Bei den Flechten schauen wir immer die ersten. Hier haben wir sie jetzt, die Flechten.
Genau.
Und da schauen wir uns den unteren Stammabschnitt an. Das sind also die unteren 3 Meter. Mhm. Und da müssen eben mindestens 25% von diesen unteren 3 Metern bedeckt sein mit den Flechten.
Ich glaube, das schaut jetzt eher weniger danach aus. Nee. Das ist jetzt so ein klassischer Moosbewuchs, ganz unten am Stamm,
genau,
paar
also
so.
Die weißen Flecken hier sind ja auch Flechten.
Ja, genau. Aber so viele sind
ja, das. Ja, das sind noch nicht ganz die 25%. Kriegt noch ein
bisschen
Zeit bis zur nächsten Inventur.
Wollte gerade sagen, also als Habitatbaum ist er jetzt noch nicht ganz so attraktiv. Aber ich würde sagen, insgesamt eine schöne, gesunde Buche, die hier jetzt in die Inventur mit aufgenommen wurde. Was kann man denn über den Zustand unserer Wälder dann aus diesen Daten ableiten? Wie geht's denn unserem Wald aktuell? Und vor allen Dingen ist natürlich auch der Vergleich zu vor 20 Jahren sehr spannend.
Ja, also für den Gesundheitszustand ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dass man da jetzt flächige Daten, wie jetzt Christine dann später erzählt, dazu nimmt, weil das von der Inventur dann wirklich Stichprobenbäume sind, wo man sich eben wie jetzt zum Beispiel die Krone anschaut, wie vital die ist. Und das kann ja schon auch lokal unterschiedlich sein wie über die ganze Fläche. An sich ist natürlich bei uns jetzt im Nationalpark die Baumartenveränderung so die größte Auffälligkeit und dass man eben viel Fichtentotholz sieht. Was jetzt aber erstmal ja, der natürliche Prozess jetzt eben ist im Bezug auch vor allem durch die Borkenkäferkalamitäten. Aber Störungen allgemein sind ja einfach Teil von dem Ökosystem, also ist ja an sich was Natürliches.
Und in einem Naturwald ja auch irgendwo gewollt. Ja,
genau, vielleicht ganz speziell bei der Buche sieht man schon auch, dass sie häufiger so in der Krone ein bisschen Trockenheitsschäden kriegen.
Regelrechte Hitzeschäden oft, ja. Was man so von den Förstern hört, wenn dann im Sommer die Sonne raufknallt, dann kriegen die Sonnenbrand.
Genau,
ja.
Die können Sonnenbrand kriegen, genau. Ja. Aber an sich so vom Zuwachs, also wie viel die Bäume gewachsen sind im Vergleich zu 2002, der Wald wächst. Es ist jetzt, also es gibt natürlich diese Schäden und Änderungen, aber der Wald wächst weiter.
Und man hat auch festgestellt, es gibt tatsächlich schon so ein paar größere Unterschiede auch im Vergleich zum Wirtschaftswald. Wir haben vorher schon über Volumen, Holzvolumen und so weiter, aber da muss man schon ganz klar sagen, da liegen wir deutlich unterm Schnitt.
Ja, wobei ich würde gar nicht sagen, dass es deutlich ist. Also wir liegen leicht unterm Schnitt. Also in Deutschland von der Bundeswaldinventur war jetzt der durchschnittliche Vorrat bei 335.
Holzvorrat.
Ja, genau. Also von lebenden Bäumen. Wo man natürlich berücksichtigen muss, dass es unterschiedliche Waldtypen gibt, wo unterschiedlich produktiv sind. Also ein Bergmischwald hat typischerweise schon einen höheren Vorrat. Also wir liegen da vielleicht leicht unter einem vergleichbaren bewirtschafteten Wald in dieser Höhenstufe. Aber es ist doch noch ein recht hoher Vorrat. Also Wo natürlich dann der größere Unterschied ist, ist dann beim Totholzvorrat.
Da liegen wir deutlich über dem Schnitt, glaube ich.
Genau. Also da ist deutschlandweit so der Schnitt von 30 Kubikmetern pro Hektar im Wirtschaftswald. Und wir haben knapp 250 Kubikmeter pro Hektar.
Was aber einfach damit zu tun hat, dass wir selbst in der Managementzone nicht alles an Totholz rausräumen, also in der Naturzone ja gar nicht. Da bleibt alles liegen, so wie es ist. Und in der Managementzone wird ja auch nur ein Teil des gefällten Borkenkäferholzes ja nur abtransportiert. Ich glaube, da spricht man immer von so knapp der Hälfte, die dann nur rausgefahren wird, an die Sägewerke verkauft wird und der Rest bleibt auch im Wald. Logischerweise liegt halt dann bei uns mehr Totholz rum, was aber wieder gut ist für die Natur. Denn ich sag mal, wir haben vorhin gerade über diese Buche gesprochen, dass sie noch nicht so unbedingt toll als Habitat dasteht. Aber ich sag mal, nur ringsrum liegen ja riesige Fichtenstämme, die natürlich entsprechend als Lebensraum, aber halt als Totholz hier im Wald schon sehr, sehr vielen Arten dann eine Heimat bieten. Es ist ganz klar erkennbar, dass wir einfach ein Naturwald sind und auf dem Weg zu einem immer natürlicher werdenden Wald.
Ja, und das wurde auch definitiv durch den Borkenkäfer eigentlich schneller vorangetrieben. Also wenn man sich anschaut, dass 95% von dem Totholzvorrat Fichten oder Nadelholz, aber überwiegend eben Fichte ist, dann wurde das eben auch ja, durch die Borkenkäferkalamitäten eben beschleunigt, dass wir so einen hohen Totholzvorrat haben.
So, jetzt haben wir den Brusthöhendurchmesser vorhin aufgenommen, Schäden aufgenommen, mögliche Biotope oder Habitate haben wir noch nicht.
Der Baum ist jetzt eigentlich fertig. Dann können wir weitermachen mit dem nächsten.
Jetzt haben wir die ganze Zeit diese quasi klassische handgemachte Inventur erklärt, gezeigt, durchgeführt hier. Gibt aber auch noch andere Methoden. Wir haben vorhin schon von Fernerkundung gesprochen, und zwar mit Laserscannern. Hast du auch einen mitgebracht?
Genau, wir haben jetzt eben einen Teil von den Inventurpunkten testweise auch mit dem mobilen Laserscanner aufgenommen. Und man läuft dann eben, also man startet auch am Mittelpunkt und läuft mit diesem Scanner zwei Kreise, also wie der Inventurkreis, aber man läuft dann eben diese Kreise ab. Und dann kriegt man eben eine 3D-Punktwolke.
Quasi der Laser schießt da seine Signale raus und bleibt überall hängen, wo Widerstand ist oder
genau.
Irgendwas steht.
Genau, und dann wird es eben reflektiert und wieder aufgenommen. Und dann bekommen wir eben diese 3D-Punktwolke, wo man dann eben die Position der einzelnen Bäume sieht. Man sieht auch zum Beispiel liegendes Totholz oder Stubben. Und die Idee ist eben, dass man dadurch die klassische Inventur vereinfachen kann, weil man so ja auch den Durchmesser, die Baumhöhen, die Position der Bäume bestimmen kann.
Aber man spart sich nicht die klassische Inventur dadurch?
Aktuell noch nicht, weil eben nicht alle Details aufgenommen werden können. Also gerade Baumart können wir damit jetzt nicht aufnehmen. Und auch so Mikrohabitat, diese Details, ist es zumindest jetzt noch nicht so weit, dass man das direkt darauf anwenden kann.
Also sprich sowas wie Flechtenmoose ist genau, schwer darauf zu erkennen.
Und auch Verjüngung, da würde man jetzt die Anzahl irgendwann auch nicht mehr rauskriegen und auch nicht die Baumart.
Du hast vorhin auch gesagt, ihr verschneidet quasi die klassische Waldinventur quasi mit Fernerkundungsdaten, die ihr eben mit den Laserscannern hier erhebt. Es gibt aber, wie ich auch schon vorhin angedeutet habe, eben noch andere Methoden. Wie wird das Ganze dann mit den Daten am Boden kombiniert oder verschnitten?
Also klassisch für die Waldinventur ist eben das Ziel, dass man wirklich flächige Daten aus diesen Fernerkundungsdaten ziehen kann, weil das Stichprobennetz ist natürlich schon so ausreichend, dass wir über den ganzen Park oder zum Beispiel die Höhenstufen oder die Managementzonen Aussagen treffen können, aber irgendwann ist eben aufgrund der Stichprobenanzahl ein Limit, also wir können jetzt nicht feinste kleinräumige Daten auswerten. Und da ist eben das Ziel, dass wir die Waldinventurdaten mit den Fernerkundungsdaten verknüpfen, also einmal mit den Luftbildbefliegungen oder den Laserscanning-Daten und daraus dann zum Beispiel das Volumen auf die ganze Fläche vom Nationalpark modellieren.
Und Aussagen, wie es dem Wald dann geht, trifft dann die Christine. Weil, wie wir am Anfang schon gehört haben, die Christine total tolles Forschungsprojekt hier gerade durchführt, was eben das Ziel hat, klare Aussagen darüber treffen zu können, anhand von Fernerkundungsdaten, wie es den Wäldern konkret geht.
Ja, also wir haben ja hier jetzt die Waldinventur als super tolle Referenz, die einfach auch unglaublich wertvoll ist, um die dann zu verknüpfen mit den Fernerkundungsdaten. Und wir haben hier die Befliegungsdaten, zum Beispiel leider, da kann ich halt auch durch den Wald reingucken, kann ich mir auch angucken, wie die Struktur aussieht. Ich kann mir die Baumhöhen ableiten. Und das sind eben alle so Faktoren, die ich mir auch anschaue, wie sich die über die Zeit verändert haben. Also ich kann das auch rückwirkend machen.
Wie weit zurück kannst du die Daten abrufen?
Bei uns war ja die erste ALS-Befliegung, zumindest für einen Teilbereich, 2002. Für den ganzen Nationalpark haben sie erstmalig 2012. Aber natürlich mit den Satelliten kann ich noch viel, viel weiter zurückgehen. Die Landsat-Mission war ja in die 70er Jahre, dass das gestartet ist. Also geht schon ein Weilchen zurück auch.
Hat man da schon damals so genaue Daten erhoben? Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, ich meine, die Auflösung ist natürlich schon ein bisschen anders als jetzt mit den neuen Satelliten, die jetzt oben sind. Also Landsat hat so Auflösung von 30 Metern. Heute mit Sentinel hat man auch 10 Meter Auflösung. Ich meine, jeden Baum, wie jetzt hier in der Waldinventur, kriege ich nicht raus, aber ist schon ziemlich gut. Ja.
Okay. Bevor wir noch ein bisschen tiefer dann einsteigen, müssen wir erstmal noch zwei Sachen erklären. Erstens mal, was genau ist LiDAR? Vielleicht erklären wir mal grundsätzlich, was das ist und wie das funktioniert und was das genau macht.
Also es ist jetzt anders wie jetzt nur beim Bild oder Multispektraldaten, wo ich nur oben den Wald sehe, sondern es werden da Impulse ausgesendet, die dann auch durch den Wald reingehen. Und wenn dann die Baumkrone ist, ein Ast ist, dann reflektiert das auch wieder zurück. Und ich kriege eben unterschiedliche Returns sozusagen, die dann auch die Waldstruktur beschreiben und die gehen auch eben bis zum Boden runter.
Also sprich, es ist so eine Art Laserscanner, der aber auch durch das Blätterdach hindurch schauen kann und eben dann die Strukturen auch des Bodens erkennen lässt. Dann haben wir Landsat schon gehabt, beziehungsweise Satelliten. Wie arbeiten die dann? Was ist das für eine Technik? Oder mit was beschießen die quasi die Waldoberfläche?
Ich meine, da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Sensoren, die da zum Einsatz kommen. Also es gibt auch Satelliten, die mit LiDAR ausgestattet sind. Jetzt so ganz klassisch Landsat und Sentinel, die europäischen Satelliten, gibt es multispektral. Bänder, die eher optische Aufnahmen aufnehmen, also Wellenlängen quasi aussenden und aufnehmen. Es gibt aber natürlich auch Radarsatelliten. Da ist der Vorteil, gerade hier im Bayerischen Wald, wenn es ein bisschen wolkig ist, kann ich mit den optischen Satellitenbildern auch oft nichts anfangen, weil ich nur Wolken sehe. Und Radar hat einen Vorteil, dass es auch die Wolken durchdringen kann und ich eigentlich immer Daten vor Ort habe. Aber es beschreibt natürlich auch was anderes wie jetzt so ein optisches Bild.
Welche Rohdaten kriegst du dann quasi? Was siehst du optisch? Quasi eine hoffentlich noch relativ geschlossene Waldstruktur, ein schönes Blätterdach oder wie sieht das aus?
Ja, wenn man sich die Zeitreihe ansieht, sieht man recht schön, wie sich das auch verändert natürlich. Gerade auch da vom Falkensteingebiet natürlich sieht man ganz klar die stehenden toten Bäume auch, wie die abgestorben sind.
Aber vor allem den ganzen Prozess, der davor schon war. Ja.
Voll. Und mein gut, beim Dusen rundum, wo eben vor die 2000er der große Borkenkäferbefall war, sieht man halt jetzt wieder schön, wie sich das Ganze regeneriert und so weiter.
Also was man vor Ort auch, wenn man zum Dusen wandert, wirklich schön sehen kann, sieht man dann auch aus der Ferne. Nochmal eine ganz andere Perspektive drauf, die auch viel, viel weiter natürlich reicht als jetzt unsere sehr einseitige Perspektive als Wanderer vom Weg aus.
Genau, und wie gesagt, man kann es einfach auch flächendeckend machen und jetzt, wie auch in meinem Projekt, wir schauen uns ja nicht nur Nationalpark Bayerischer Wald an, sondern auch Nationalpark Schumava. Da kann ich mir eben die Satellitendaten runterholen, die meistens oder teilweise auch kostenlos zur Verfügung stehen und kann es eben für große Fläche machen.
Was ich total spannend finde, dass ja quasi das Ziel ist deines Projekts, zum einen zu quasi eine aktuelle Aussage darüber zu treffen, wie es dem Wald geht oder wie er sich verändert hat von der großen Perspektive aus, sondern du willst ja auch ganz gezielt ein bisschen quasi in die Kristallkugel schauen, in die Zukunft blicken.
Genau, also wir haben ja im Projekt verschiedene Aspekte von Wald, die wir untersuchen. Also Phänologie zum Beispiel oder wie hat sich die Baumartenzusammensetzung.
Was heißt Phänologie?
Da wird sich die Vegetationsperiode angeguckt vom Wald. Also treibt jetzt der Wald später aus oder früher aus? Wie verschiebt sich der Zeitpunkt? Genau, die Baumarten, wie sich die verändert haben, dann auch wie sich der Wald auf Störflächen verändert, dass man sagt, okay, da war jetzt eine Störung, wie hat der Wald da kurz vorher ausgesehen, während der Störung und auch wieder danach, wie sich das regeneriert, wie lange dauert es, bis da wieder was nachwächst. Das sind eben alles so Faktoren und mein Bereich ist hauptsächlich auch die Biomasse und zum Schauen, okay, wie hat sich die Biomasse über die Zeit verändert. Also wir sprechen da jetzt ungefähr über 20 Jahre, wo wir uns das im Projekt anschauen, um da auch so eine Dynamik und einen Trend abzuleiten. Und all diese Faktoren werden dann miteinander kombiniert, um den Zustand bestmöglichst zu beschreiben.
Und Ziel soll ja auch sein, dass letztendlich du eine Art Frühwarnkarte für mögliche zukünftige Störungsflächen eben erarbeiten kannst mit eben diesen Daten. Und ich glaube, KI spielt aber bei dir auch eine Rolle. Wie ist da, jetzt wird es ganz kompliziert, jetzt wird es ganz technisch. Künstliche Intelligenz ist ja da auch noch mit dem Einsatz. Wie kann die da helfen, solche Störungs- oder mögliche zukünftige Störungsflächen zu detektieren?
KI braucht man natürlich auch. Also zum einen auch, um die Waldinventurdaten, die wir jetzt hier erhoben haben, auf die Fläche zu modellieren. Die lernt eben aus den Daten, aus den Trainingsdaten Muster, leitet sich da Muster ab, die wir jetzt so als Mensch gar nicht erkennen und modelliert dann den Wert, zum Beispiel die Biomasse, dann eben auch auf die Fläche. Und dann, wenn wir jetzt aus unserem Projekt die verschiedenen Aspekte haben, wie Phänologie, Biomasse, Baumarten, kann die KI auch helfen, das bestmöglichst zu kombinieren, um da auch, wenn ich zum Beispiel Klimaparameter noch mit reinfüge, mir da Vorhersagen trifft. Man kriegt einfach da auch so ein bisschen eine Information, wie geht's im Wald, ist der jetzt schon geschwächt und wird dann eben zum Beispiel so eine Borkenkäferbefall eben nicht mehr überleben oder wenn eine Dürreperiode kommt, vielleicht auch bezogen auf die Buchen, wie resistent die dagegen sind. Und eben für die Förster, fürs Management ist das natürlich schon auch interessant, damit die da dann frühzeitig vielleicht irgendwelche Maßnahmen treffen können, mal durchforsten können oder eine andere Baumart mit reinbringen können, um das Ganze besser gegen den Klimawandel auch zu wappnen.
Gerade der Faktor Zeit spielt ja im Forst eine große Rolle. Die Zeiträume, in denen sich so ein Wald verändert, sind ja eigentlich normalerweise ohne Störungen relativ groß. Wenn so eine Störung mal reinrauscht, dann geht es auch relativ schnell, dass sich da mal was verändert. Wie weit im Voraus hoffst du, mal solche Störungen oder Gefahren quasi für so einen Wald errechnen lassen zu können oder voraussagen zu können?
Sowas hängt natürlich immer von vielen Bedingungen ab. Ich meine, Ökosystem ist ja schon auch variabel und hängt von sehr vielen Bedingungen ab, vor allem das Klima. Man gibt auch einige Klimamodelle, die man damit reinbringen kann, um zu gucken, wie wird sich der Wald verändern, wenn das so und so ist. Ich meine, man hat ja auch die alten Waldinventurdaten zum Beispiel, wo man dann vergleichen kann, okay, damals hat es so ausgesehen, dann schaue ich mir die Satellitendaten an, wie sich die in der Zeit verändern, kann dann die jetzige Inventur auch wieder als Referenz hernehmen und zum Schauen, okay, macht es Sinn, was das Modell sagt. Ich glaube, für das Management, wenn die Förster ein Jahr vorher planen, für das reicht es auf jeden Fall.
Also quasi für die Vorausplanungen fürs kommende Jahr. Könnt aber schon vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr dann in Zukunft vielleicht geht. Im Endeffekt, es läuft ja noch, das Projekt, du hast ja noch einiges an Arbeit vor dir und hoffentlich auch noch spannende Ergebnisse, die du dann am Ende präsentieren kannst. Zum Zustand und zur Zukunft des Waldes. Ich sage danke, dass ihr zwei heute mit mir unterwegs wart. Und dann gucken wir mal, was die Zukunft so bringt.
Ja. Wildnis schafft Wissen Spezial. Diese und weitere Folgen gibt es zum Nachhören auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.